Noch ist nicht alles KI. Wir Forschende brauchen noch immer menschliche Soft Skills und eine professionelle Ausbildung, um als Marktforscher oder sogenannter Insight Manager glücklich zu werden.
Wir sprechen heute also über Offenheit, Empathie, Neugierde, Beobachtungsgabe, Organisationstalent und flexibles Arbeiten im Team.
Und unser aktueller Lieblingsmensch, Frau Professor Breidenbach, bildet unter anderem Studierende der Marktforschung aus und zeigt auf, was wir Institute leisten müssen, um für die Fachkräfte von morgen wieder attraktiv zu werden.
MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Antje Schaffranitz und ich begrüße Sie ganz herzlich zur neuesten Episode von MR&S Talk.
Ja, auch ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Petra Kemmerzell und ich möchte Ihnen gleich mal versichern, dass Sie, liebes Publikum, hier voll im Trend liegen.
Unsere aktuelle Zahl.
82% der deutschen 18- bis 65-Jährigen hören mindestens einmal monatlich Podcasts. Das hat Apinio per Umfrage für Podstars bei OMR ermittelt. Täglich nutzen 21% der Befragten das Medium. 32% sagen, auf Basis von Podcast-Werbung schon einmal ein Produkt gekauft zu haben. Also diese Zahlen habe ich aus der Marfo-Depesche vom 24. April geklaut und ich finde diese Daten ja durchaus sehr motivierend, ne? Sie auch künftig mit Geschichten aus dem Alter qualitativer Marktforschung hoffentlich bestens zu unterhalten.
Mhm. Ja, dieser Kanal scheint dafür ja tatsächlich prädestiniert zu sein, Petra. Über was wollen wir denn heute sprechen?
Naja, das Thema KI ist natürlich stets in aller Munde. Gefühlt gibt's ja keinen Fachartikel, kein Webinar, keine Veranstaltung mehr, in der dieses Thema nicht omnipräsent ist. Mhm. So wurden natürlich auch auf dem BVM-Kongress zum Thema Nachhaltigkeit, der hat ja Anfang des Monats in Frankfurt stattgefunden, und die haben dort auch viele Studien präsentiert, bei denen KI-Tools wertvolle Unterstützung bieten. Ne? Mhm. Und gerade wir Marktforscherinnen und Marktforscher profitieren ja auch immens von all den buchstäblich täglich wachsenden neuen Möglichkeiten und kommen ja auch in unserem Podcast gar nicht drum rum, hier auch immer mal wieder Beispiele aus unserem Arbeitsalltag zu bringen.
Ja, das stimmt. Und gerade in der Episode 21, auch zum Thema Projektionstechniken, haben wir ja auch ganz konkrete Beispiele hier gegeben.
Genau. Aber noch hat die KI natürlich auch ihre Grenzen, beziehungsweise kommt ohne den Menschen, der sie bedient und anwendet, einfach nicht aus. Und das ist unser Thema für heute. Also, welche Rolle spielt der Forscher, die Forscherin eigentlich selbst in der qualitativen Marktforschung? Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollten wir mitbringen oder erlernen, um dann wirklich auch erfolgreich tätig sein zu können?
Das ist ein sehr schönes Thema, Petra, und auch sehr interessant. Aber lass uns dabei nicht nur über das rein Formale sprechen, ne? Also die Art von Ausbildung, die man machen kann, um in der Marktforschung zu arbeiten.
Ja, nee, da hast du natürlich recht. Wer in der Organisation, Planung und Administration von Marktforschungsstudien arbeiten will, der kann zum Beispiel eine duale Ausbildung zum Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung machen, wird also schön abgekürzt ein FAMS.
Ja, genau. Und wer die akademische Laufbahn wählt, um die Studien auch inhaltlich und eben auch strategisch zu leiten, absolviert ja auch heute noch maßgeblich ein Studium entweder der Psychologie oder der Sozialwissenschaften.
Und in unserem Berufsfeld gibt es auch sehr viele Quereinsteiger aus anderen akademischen Studiengängen. Mhm. Das kann ja zum Beispiel die Medienwissenschaft sein oder die Kommunikationsforschung, die Betriebswirtschaft und so weiter. Und ich treffe auch immer wieder Kulturanthropologen. Und du, liebe Antje, kommst ja selbst auch aus der Tourismuswirtschaft.
Ja, ganz genau. Und ich meine deswegen, weil eben so viele verschiedene Backgrounds auch möglich sind, möchten wir ja heute eher über die Persönlichkeitsmerkmale sprechen und die berühmten Soft Skills, ne, die eine gute qualitative Marktforscherin, ein guter qualitativer Marktforscher mitbringen muss. Mhm. Ne? Gerade wenn man aus anderen Berufen eben auch quer in die Marktforschung einsteigt, ist das eben das relevantere Thema, darüber zu sprechen heute.
Ja.
Unser aktuelles Methodenrezept.
Petra, das heißt, unser aktuelles Methodenrezept ist heute eher eine Stellenbeschreibung, oder?
Ja.
Schließlich herrscht auch bei uns nämlich Fachkräftemangel. Wir müssen also werben, um gute Leute zu bekommen.
Na, in der Stellenausschreibung könnte man dabei schon mal erwähnen, dass die Marktforschung zu den wenigen Berufen zählt, bei denen man für Neugier auch noch bezahlt wird.
Ja, das stimmt. Und das ist, ich meine, das ist immer eine gute Voraussetzung und für unseren Beruf tatsächlich eine sehr relevante. Ne? Und Neugier korreliert, also wirklich positiv verstanden, mit einer sehr wichtigen Grundeigenschaft, die man in der Marktforschung einfach mitbringen muss, nämlich der Beobachtungsgabe. Ne? Mhm. Das heißt, die Fähigkeit, eben auch subtile Signale, nonverbale Kommunikation und Verhaltensweisen zu beobachten und auch zu interpretieren.
Genau. Wir können unseren Zielpersonen, die wir im Rahmen einer Studie befragen wollen, nicht nur direkte Fragen stellen. Ne? Wir müssen ihre Antworten mindestens auch im räumlichen und sozialen Kontext beobachtend einordnen können.
Ja, genau. Und da wollen wir vielleicht gleich mal auch ein konkretes Beispiel dafür geben. Wir begleiten zum Beispiel eine Testperson durch den Supermarkt und beobachten, welchen Weg sie wählt, wenn sie durch die Regale geht. Ist sie mit einem Einkaufszettel unterwegs, mit einer Handy-App? Oder lässt sie sich eher inspirieren? Wie lange verweilt sie vor welchem Regal, bis sie ihre Auswahl trifft? Was legt sie wieder zurück? Wird sie Opfer der Impuls- oder Quengelware an der Kasse? Und.
Ja. So ist es. Und die gute Marktforscherin beobachtet detektivisch, ja, und wird im persönlichen Gespräch die ein oder andere Verhaltensweise oder Kaufentscheidung dann sehr gezielt hinterfragen und im Sinne ihres Forschungsziels dann eben auch tiefgehend explorieren können.
Ja, genau. Und ich meine, für mich hat aber auch Neugier nochmal eine, weitere Dimension, die Offenheit. Denn wir müssen immer offen sein für neue Ideen, neue Methoden, neue Perspektiven. Denn nur wenn wir bereit sind, Neues zu entdecken, dann können wir es auch wirklich finden. Mhm. Ne? Ob es sich dabei um ein unerfülltes Bedürfnis der Menschen handelt, um ein Produkt, das ihnen fehlt, um ihren Alltag besser zu bewältigen oder auch ihre Meinung zum politischen Geschehen. Mhm. Ne? Wir Forscher stehen dem offen gegenüber und ich sag mal, auch im 173. Interview zum gleichen Thema hören wir auch immer noch aktiv zu, um vielleicht auch wirklich noch einen neuen Aspekt zu identifizieren.
Ja, und ganz wichtig ist in dem Zusammenhang auch unsere grundsätzliche Haltung dem Forschungsgegenstand gegenüber. Ne? Mein Prof hat immer gesagt, wir brauchen eine künstliche Naivität. Das heißt, je mehr wir bereit sind, Aspekte, Meinungen und so weiter tatsächlich immer wieder neu zum ersten Mal zu hören, umso offener bleiben wir dann auch, das Unerwartete zu entdecken.
Ja, das ist schön formuliert, ne? Und dafür braucht es dann natürlich auch noch eine weitere Zutat im idealen Persönlichkeitsrezept für den Marktforscher, nämlich die Empathie. Ne? Sind wir nicht empathisch und in der Lage, uns in die Situation unserer Befragten zu versetzen, da werden wir auch die Bedürfnisse nicht verstehen können.
Ja, ehrlich gesagt machen wir regelrechte Beziehungsarbeit. Ne? Und zwar in beide Richtungen. Ne? Einmal in Richtung der Interviewpartner und Partnerinnen und natürlich aber auch in Richtung unserer Auftraggeber, unserer Kunden.
Ja, das stimmt. Und gerade in der qualitativen Marktforschung arbeiten ja überwiegend kleine Teams auf beiden Seiten, ne? Auf Institutsseite und auch auf Auftraggeberseite. Mhm. Da muss man einfach einfühlsam sein, den unterschiedlichen Anforderungen einzelner Abteilungen gerecht werden. Auch unterschiedliche Wissensstände im Team müssen wir ausgleichen. Ne? Wir müssen darauf achten, dass alle bei der Stange und eben auch beim Thema bleiben und dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren.
So ist es. Ich sag ja immer, wir Marktforscherinnen sind die Vermittlungsinstanz. Ne? Wir vermitteln zwischen Auftraggebern und deren Zielgruppen. Wir vermitteln zwischen Außen- und Innenansicht, zwischen Verbraucher und Hersteller, aber letztendlich auch zwischen Marketing und zum Beispiel der vom Auftraggeber beauftragten Werbeagentur.
Ja, stimmt. Vermittlungsinstanz trifft es wirklich ganz gut. Und wer vermitteln will, der muss auch kommunizieren können, Petra, ne?
Ja.
Also Kommunikationsfähigkeiten gehören natürlich auch zum idealen Profil dazu.
Und dabei sollten wir uns schriftlich und mündlich gleichermaßen gut und präzise ausdrücken können. Das heißt, wir müssen moderieren und präsentieren können.
Und zwar in Deutsch und Englisch. Die sogenannte Insights Industry, wie die Marktforschungsbranche ja sich neudeutsch seit mehreren Jahren nennt, die ist schon lange voll globalisiert.
Ja, ja, und du weißt ja, ich bin nicht unbedingt eine Freundin auswuchernder Anglizismen, aber Insights trifft es eigentlich schon wirklich gut. Das deutsche Wort, wenn man es direkt übersetzt, Einsicht, meint ja letztendlich was anderes, ne? Wir suchen in unseren Studien nach tiefschürfenden Ergebnissen, einzigartigen oder neuen Einblicken und Lichtblicken, ne? Mhm. Und dafür braucht es natürlich auch Talent zum analytischen Denken. Je komplexer die Informationen sind, die ich durch empirische Projekte der Primärforschung oder durch Sekundäranalysen erhalte, umso mehr muss ich doch auch die reine Fülle an Informationen priorisieren können und den wesentlichen Insight vom Bass, also das Schlüsselergebnis vom reinen Geschnatter, unterscheiden können.
Absolut, absolut. Und wenn ich noch so überlege, was ist denn noch wichtig? Teamarbeit natürlich.
Ne? Ja.
Klar, als qualitative Forscherin sitze ich nicht einsam vor Zahlenreihen, die ich durch irgendwelche Softwareprogramme jage und in Tabellen gieße. Ne? Mhm. Bei uns ist eigentlich alles Teamarbeit. Ich glaube, das haben wir auch schon mal in einer der Podcast-Folgen auch gesagt, ne? Das, ja, Brainstorming, sobald eine Anfrage eingeht und wir uns im Team die beste Herangehensweise und Methode dann eben gemeinsam überlegen. Die Konzeption von Befragungsunterlagen erfordert immer mindestens ein zweites Paar Augen. Ja. Mhm. Die Feldarbeit zur Rekrutierung der Teilnehmenden, die Befragung der Zielperson und eben auch der anschließende Austausch mit dem Team des Kunden. Ja. Auch die Analyse der Ergebnisse und die Präsentation vom Team des Auftraggebers. All das, die verschiedenen Schritte, ne? Ja. Erfordern Teamarbeit.
Ja, das stimmt. Obwohl ich natürlich trotzdem so manch einsame Stunde mit der Analyse und Charterstellung verbringe, bevor ich mich traue, euch die ersten Ergebnisse schon mal vorzustellen.
Ja, klar, genau. Aber wie schon gesagt, ich meine, im Vergleich eben zu statistischen Auswertungen, ne, ist es bei uns eben einfach so, dass in jeder Phase Teamarbeit angesagt ist. Ich muss mich einfach stets flexibel auf veränderte Anforderungen seitens der Kunden und auch auf wechselnde Interviewsituationen und tausend andere Einflüsse einlassen können und mich anpassen. Und es passiert wirklich viel Unerwartetes, vor allem in der Durchführungsphase. Und von uns als verantwortlichem Institut wird dann wirklich auch eine Lösung erwartet.
Da könnte ich sogar eine aktuelle Geschichte erzählen.
Ja, erzähl mal.
Aus dem Nähkästchen geplaudert.
Also, die Geschichte geht so. 8 Personen von Auftraggeberseite reisen aus den USA nach Deutschland, um Interviews im Teststudio live zu beobachten. Gebucht hatten wir einen Tag in Düsseldorf und einen Tag in Frankfurt. Mhm. Nur der GDL waren unsere Pläne und Termine völlig egal. Kurz vor der Durchführung erfahren wir vom nächsten Streik. Natürlich just an den von uns geplanten Studiotagen.
Oh nein.
So, jetzt kann ich nicht sagen, ist mir doch egal, wie die Kunden von Düsseldorf nach Frankfurt kommen. Da macht man als Moderatorin natürlich auch den ganzen Job. Ja, organisiert bei einer Autovermietung einen Van mit Fahrer und fährt selbst mit dem Auto, um weitere Mitfahrgelegenheiten zum Beispiel jetzt für den Dolmetscher bereitstellen zu können.
Also Petra, was halten wir fest? Organisationstalent muss man auch mitbringen. Ne?
Genau. Denn Kreativität und Einsatzbereitschaft wird von uns nicht nur in der Entwicklung von Befragungsunterlagen und dem sogenannten Stimulus erwartet, sondern auch bei diesem ganzen Drumherum. Ne? Mhm. Wir sind auch immer Gastgeber und wir sind auch Entertainer. Mhm. Ja? In einer sehr bekannten Münchner Bierhalle bin ich nach Projektabschluss auch mal mit einer großen Gruppe Amerikaner eingekehrt. Der Kellner kapitulierte sofort, drückte mir seinen Block in die Hand und ich durfte dann dem ganzen Team das Menü erklären. Ja? Einschließlich dem Unterschied zwischen Regensburger Würstchen und Nürnbergern. Und ehrlich gesagt, den habe ich mir spontan ausgedacht, ja. Dann durfte ich die ganzen Bestellungen aufnehmen und schauen, dass jeder auch das richtige Getränk und das richtige Essen bekommt.
Oh ja, von diesem Abend gibt's ja wirklich noch ein Foto, würde wirklich so müde da die Bestellung aufnimmst am Ende des Tages. Herrlich.
Oh, so, jetzt haben wir ja einiges an Persönlichkeitsmerkmalen zusammengetragen, die uns als Marktforschende erfolgreich sein lassen. Und sehr viele dieser Eigenschaften braucht man natürlich auch in anderen Berufen. Aber bei uns sind sie einfach unverzichtbar, gehören also zu unserer DNA, wenn man so will.
Mhm, ja, und ich möchte aber vielleicht nochmal zwei besondere Eigenschaften auch noch ergänzen, Petra, die sogar nochmal spezifischer für unseren Beruf sind, nämlich ein ethisches Bewusstsein und die Fähigkeit zur Selbstreflexion.
Ja, da stimme ich dir natürlich zu. Das ethische Bewusstsein umfasst damit nicht nur die Einhaltung von Richtlinien zu Datenschutz und Vertraulichkeit, der Wahrung von Persönlichkeitsrechten unserer Interviewpartner. Gerade bei der Marktforschung im Gesundheitswesen haben wir ja auch für uns interne ethische Regeln aufgestellt, was eben die Befragung von besonders sensiblen Zielgruppen betrifft.
Ja, genau so ist es. Wir zeigen zum Beispiel Krebskranken im metastasierten Endstadium keine Produktprofile von Medikamenten, die irgendwann in 5 bis 10 Jahren rauskommen und mit deren Hilfe sie vielleicht in 5 Jahren nach Zulassung noch 3 Monate länger leben können.
Ja, zugegeben, das ist ein krasses,
ja,
aber ich finde in seiner Deutlichkeit auch wichtiges Beispiel.
Mhm.
Ja, genauso wie ich damals keine Marktforschung unter Jugendlichen zum Thema Alkopops gemacht habe. Ja, ich helfe keinem Schnapsbrenner herauszufinden, wie man Jugendliche erfolgreich an die Pulle bringt. Habe ich schon mal erzählt, oder?
Ja.
Ja, aber komm, dann sag noch mal kurz, was du mit Selbstreflexion meinst.
Naja, einfach die Fähigkeit, die eigenen Annahmen immer wieder zu reflektieren, ne? Das eigene Wissen kontinuierlich zu hinterfragen, um dann letzten Endes eine objektive und auch fundierte Forschung durchführen zu können. Das meine ich damit.
Ah, okay. Nun haben wir jetzt unsere Stellenbeschreibung soweit fertig und ich würde ja schon mal gerne wissen, wie unser Nachwuchs so tickt. Ja, also mit welchen Vorstellungen lassen sich Schulabgänger zum FAMS ausbilden? Welche Erwartungen haben die Absolventen der akademischen Studiengänge? Komm, fragen wir doch einfach mal direkt bei einer sehr erfahrenen Expertin und Dozentin nach.
Oh ja.
Fünf Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen.
Am Telefon begrüße ich Frau Prof. Dr. Breidenbach. Sie ist Professorin an der Fakultät für Wirtschaftspsychologie für empirische Forschungsmethoden, Marktforschung, Consumer Customer Insights und Digitalisierung an der Hochschule für angewandtes Management mit Hauptstandort in München-Ismaning. Schönen guten Tag, Frau Breidenbach. Sie bilden die Menschen aus, die in der Marktforschung arbeiten möchten, die sogenannte Insight Manager werden möchten. Digitalisierung und KI gehören ja neben der Lehre in den grundlegenden empirischen Forschungsmethoden zu ihren Forschungsschwerpunkten und sie pflegen auch enge Kontakte mit Praxispartnern in Instituten und Unternehmen der verschiedensten Branchen. Meine 5 Fragen an Sie knüpfen an die Podiumsdiskussion an, die auf der letzten SACCEED, also der jährlichen Marktforschungsmesse, geführt wurde. Eine Kernaussage dieser Diskussion war, immer weniger Absolventen der klassischen Marktforschungsstudiengänge in Köln, Nürnberg, Erlangen und Pforzheim zieht es mittlerweile auf die Institutsseite. Durch KI und den Do-it-yourself-Trend in den Unternehmen, das heißt, die betrieblichen Marktforscher machen alle Studien selbst und beauftragen dazu kein Institut mehr, verändern sich die Aufgaben der Insights-Manager zusehends. Meine erste Frage an Sie lautet daher, wie schauen denn Absolventen und Experten aktuell auf den Einstieg in die Insights-Industry?
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sprechen wir erstmal über die Absolventen. Der Einstieg in die Insights-Branche ist eher weniger attraktiv. Also die Absolventen haben meist ja ganz andere Jobprofile oder auch Arbeitgeber vor Augen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Insights-Branche also nicht wirklich im Hinterkopf der Absolventen ist hinsichtlich Berufseinstieg. Bei den Unternehmen ist es so, dass da die Experten das vielfach auch so sehen. Man tut sich schwerer mit der Nachwuchsgewinnung, versucht aber frühzeitig für sich zu werben, zum Beispiel über soziale Netzwerke oder auch bei uns an der Hochschule. Da kommen die Unternehmen, also um auch Vorträge zu halten. Aus meiner Sicht wird das Recruiting von Nachwuchskräften eher schwierig bleiben, weil die Studierenden sich eher ja in anderen Branchen sehen.
Das heißt, wie attraktiv ist die Insights-Industry in Deutschland noch im Unterschied zu anderen Industrien?
Also die Marktforschung an sich wird als nicht so bedeutend in Deutschland angesehen. Ja, das ist in anderen Ländern anders, wie zum Beispiel in England. Die Marktforschungsbranche dort wächst innerhalb eines Jahres mehr, als sie in Deutschland überhaupt groß ist. Die Insights-Branche sieht es selbst als Herausforderung, sich im Vergleich zu anderen Branchen zu positionieren. Und im Vergleich zu anderen Branchen erscheint die Marktforschungsbranche einfach als nicht so attraktiv und hat dann eher verstaubtes Image oder ja, man denkt eher an nervige Telefonanrufe. Das Problem ist ein Imageproblem, aber auch die Tatsache, dass die meisten die Marktforschungsbranche gar nicht so genau kennen und sich darunter auch nichts vorstellen können.
Mhm. Das heißt, wie wird sich die Position des Insights Managers mittelfristig verändern und wie müssen sich Ausbildung und Studium anpassen?
Ja, es gibt wahnsinnig viele sich schnell verändernde Herausforderungen seitens der Digitalisierung. Es wird mehr automatisiert, zum Beispiel bei der Erhebung, bei der Auswertung oder auch Reporting. Die klassischen Prozesse eben innerhalb eines Marktforschungsprojektes verändern sich, zum Beispiel durch automatisiertes Feedback, die agilen Methoden oder auch interaktive Echtzeitlösungen. Die KI ist ein großer Veränderer der Branche. Sie gilt bei den Insights Managern vor allem als Erleichterung für arbeitsintensive manuelle Tätigkeiten. Sie ist also eine Hilfe zur Produktivitätssteigerung und wird aber nicht als Ersatz angesehen. Derzeit können die bestehenden KI-Lösungen die Schlüsselkompetenzen eines Insights Managers ja noch nicht ersetzen. Heißt also, dass der Mensch wichtig bleibt. Und der Insights Manager hat eben die Aufgabe, die relevanten Insights zu generieren und da also Dateninterpretation im Sinne von datengestützten Unternehmensberatung zu leisten. Die Kenntnisse, die dabei notwendig sind, das sind Kenntnisse im Bereich Data Analytics, also Grundlagen der Statistik und Mathematik, dann auch Programmierungskenntnisse wie Python oder R, Kenntnisse bei der Datenvisualisierung, wie Power BI oder Tableau, dann Kenntnisse bei Datenbanken, also SQL zum Beispiel, oder auch maschinelles Lernen und dann aber natürlich auch Managementfähigkeiten, also Fähigkeiten im Bereich der Betriebswirtschaft oder auch zur Strategieentwicklung, Branchenwissen auch.
Mhm. Und wie können denn jetzt wir Institute für all die Talente, die sie ausbilden, dann auch wieder interessant werden?
Also Institute müssen einfach präsenter werden, sowohl im analogen wie auch im digitalen Raum. Das geht, dass man an Hochschulen einfach mit Vorträgen auf sich aufmerksam macht, auch Projektarbeiten anbietet, praxisorientierte Abschlussarbeiten und dann aber auch auf Hochschulmessen oder Recruitingmessen einfach eben aktiv und sichtbar werden. Dabei muss gezielt Imagewerbung für Marktforscher als einen interessanten und spannenden Beruf mit vielfältigen Aufgaben betrieben werden, um eben das verstaubte Image loszuwerden. Das könnte man zum Beispiel auch mit einem dualen Studium machen, also wo einfach Hochschulen und Institute gemeinsam ein Curriculum entwickeln, wo dann gezielt Fähigkeiten gelehrt werden, die man in dem Unternehmen dann eben auch braucht oder sehr einfach frühzeitig schon anwendungsorientierte Praktikumsstellen anbieten, um dann die Studierenden schon frühzeitig ins Unternehmen zu holen. Allgemein können Institute natürlich über Stellenausschreibungen mit Kriterien wie ein faires Gehalt oder auch Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und frühzeitigen Übertragung von Verantwortung sich attraktiv machen.
Ja, und sagen Sie, gibt es auch mal Talente, Studierende bei Ihnen, denen Sie dann doch eher empfehlen würden, sich ein anderes Berufsfeld zu suchen?
Jetzt meiner Meinung nach sind die Voraussetzungen für den Beruf eines Marktforschers einfach die Freude am Umgang mit Daten. Also man muss Freude daran haben, sich ja mit Daten zu beschäftigen und sich da auch so ein bisschen reinzufuchsen. Allgemein Neugierde und Interesse an verschiedenen Inhalten, aber auch natürlich die Flexibilität, sich einzuarbeiten in immer neue Themen und auch Industrien und einfach der Spaß am lebenslangen Lernen. Wer jetzt diese Voraussetzungen ja nicht mitbringt oder dazu eine andere Einstellung hat, zum Beispiel ein hohes Einstiegsgehalt und in der Beratungsbranche, also die vier großen Beratungen sucht, dann ist er eigentlich bei der Marktforschung falsch.
Wunderbar, Frau Breidenbach. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich freue mich, dass Sie das mitgemacht haben.
Ja, Petra, danke euch beiden für dieses sehr interessante Gespräch. Frau Breidenbach greift ja hier auch noch einmal genau die Soft Skills auf, die wir auch als besonders wichtig herausgearbeitet hatten, ne?
Richtig. Neugier und Flexibilität möchte ich dabei nochmal besonders unterstreichen. Wer das mitbringt, dem kann ich versprechen, er wird Freude an unserem Arbeitsfeld haben.
Absolut. Und ich meine, wir Institute, wir müssen an unserem Image, an unserer Reputation wirklich weiter arbeiten, um auch attraktive Arbeitgeber sein zu können. Ne? Die junge Talente auf sich aufmerksam machen und für den schönsten Beruf der Welt eben auch gewinnen zu können.
Ja, das ist wirklich ein schönes Schlusswort, liebe Antje. Lass uns also hier für heute aufhören, bevor ich mich noch über irgendwas aufrege.
Alles klar und einverstanden. Und wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback und Ihre Geschichten aus dem Alltag der Marktforschung. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Website www.mr-s.com und natürlich auch in den Shownotes.
Tschüss!
Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberursel.